Guten Morgen auch von meiner Seite nochmal. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Also wenn ich diese Frage höre, dann läuft es mir immer kalt den Rücken runter. Und das hat Jesus gesagt, oder besser, er hat geseufzt, als er am Kreuz hing. Wer kann sich das vorstellen? Der Sohn Gottes von Gott verlassen. Ist doch ein Widerspruch in sich. Und doch, so war es. Und darum soll es heute gehen. Ja, heute ist Karfreitag, wir feiern Karfreitag und da möchte ich mir ein paar Gedanken dazu machen über Jesus am Kreuz, verlassen von Gott und was das für mich und für uns alle bedeutet. Zum Anfang springen wir mitten hinein in den berühmtesten Prozess der Weltgeschichte. Jesus war ja im Garten Gethsemane verhaftet worden, nachdem Judas Ischariot ihn verraten hatte. Und jetzt steht er vor dem Hohen Rat, der Versammlung der höchsten Würdenträger Judäas. Zum Hohen Rat gehörte vor allem der hohe Priester Kaiphas, der war das religiöse Oberhaupt. Und dann waren da auch noch viele gelehrte Theologen, wie zum Beispiel Gamaliel und Nikodemus, und reiche, angesehene Bürger, wie zum Beispiel Josef von Arimathea. Allerdings, dieser Josef von Arimathea war bei dem Prozess nicht dabei. Denn dieser Prozess fand bei Nacht und Nebel statt. Sehr ungewöhnlich für so ein Verfahren, auch in der damaligen Zeit. So stehen also da die höchsten Autoritäten und man würde sagen, da steht jetzt das Bundeskabinett mit Kanzlerin und Ministern. So ähnlich kann man sich das vorstellen, die höchsten Autoritäten in Judäa. Der Wortführer war aber Kaiphas, der hohe Priester. Oder vielleicht war es doch nicht, denn sein Schwiegervater ist auch mit von der Partie, der hieß Hannas. Und Hannas war selber hoher Priester gewesen vor Kaiphas. Aber normalerweise ist das eine Lebenszeitstellung. Aber Hannas hatte irgendwas falsch gemacht und die Römer gegen sich aufgebracht und so hat der römische Statthalter Gratus ihn abgesetzt. Das war aber schon lange her, war schon viele Jahre her. Und so war Hannas also ein ehemaliger hoher Priester. Aber im Hintergrund blieb er der Strippenzieher im Hohen Rat. Denn nach ihm wurden alle seine Söhne auch hoher Priester, alle nacheinander. Der ganze Clan hat quasi das Amt vererbt, das hohe Priesteramt. Und er war so etwas wie der Pate seiner Familie, der Mafia-Pate, so kann man sich das vorstellen. Eben sein Schwiegersohn Kaiphas gehörte eben auch zu seinem Clan. Eine mächtige Familie mit Hannas als Chef. Und so ist es eben Hannas, der Jesus als Erster verhört. Aber er kann gar nichts aus ihm rauskriegen. Und so steht es im Johannesevangelium. Ich lese aus Johannes 18, ab Vers 19. Johannes 18, ab Vers 19. Drinnen im Palast begann das Verhör. Der hohe Priester Hannas fragte Jesus nach seinen Jüngern und nach seiner Lehre. Jesus antwortete, ich habe in aller Öffentlichkeit zu den Menschen gesprochen. Niemals habe ich etwas im Geheimen gelehrt, sondern immer in den Synagogen und im Tempel, wo jeder es hören konnte. Weshalb fragst du mich also? Frag doch die Leute, die mich gehört haben. Sie wissen, was ich gesagt habe. Da schlug ihm einer von den Wächtern, die neben ihm standen, ins Gesicht und rief, was fällt dir ein, so mit dem Hohenpriester zu reden? Jesus erwiderte, wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann weise es mir nach. War es aber richtig? Weshalb schlägst du mich dann? Da ließ Hannas Jesus in Fesseln zum Hohenpriester Kaiphas bringen. Ja, soweit der Text. Und da ist es zum ersten Mal. Jesus wird verhört und wird dabei geschlagen. Das war gegen das jüdische Gesetz. Man durfte den Angeklagten nicht vor dem Gerichtshof schlagen. Aber den ehemaligen Hohepriester Hannas kümmert das überhaupt gar nicht. Er lässt Jesus lieber von seinem Schwiegersohn und dem Hohen Rat bringen. Vielleicht wurde ihm das Verhör auch einfach zu unangenehm, denn Er konnte ja nicht beweisen, dass Jesus etwas Falsches gesagt hatte. Also lieber weg mit ihm. Das wird mir jetzt zu heikel. Wahrscheinlich hat er so gedacht, der Hannas. So, jetzt steht Jesus also vor dem Hohen Rat. Jetzt lese ich aus dem Matthäus-Evangelium. Kapitel 26, Abvers 59. Matthäus 26, Abvers 59. Die hohen Priester aber und der ganze Hohe Rat suchten falsches Zeugnis gegen Jesus, um ihn zu Tode zu bringen. Und sie fanden keins, obwohl viele falsche Zeugen herzutraten. Zuletzt aber traten zwei falsche Zeugen herbei und sprachen, dieser sagte, ich kann den Tempel Gottes abbrechen und in 3 Tagen ihn wieder aufbauen. Und der hohe Priester stand auf und sprach zu ihm, antwortest du nichts, was zeugen diese gegen dich? Jesus aber schwieg. Jesus schwieg. Ist das nicht komisch? Da steht Jesus vor dem Hohen Rat. Es geht um sein Leben. Er könnte sich mit einer ganz großen Rede jetzt verteidigen. Er konnte ja wunderbar reden. Viele tausend Menschen haben ihm zugehört. Er hat sie regelrecht in seinen Bann geschlagen. Aber hier sagt er überhaupt gar nichts, kein Wort. Und da sitzen die höchsten Würdenträger Judäas und Jesus würdigt sie keines Worts. Jesus hat auch große Wunder getan. Warum tut er jetzt keins? Ein großes Wunder und zeigt damit, seht her, ich bin Gottes Sohn. Nur ich kann solche Wunder tun. Hätte er tun können. Aber nein, er ist stumm und tut gar nichts. Das erinnert an eine Stelle im Buch des Propheten Jesaja, die wir eben teilweise schon gehört haben. Kapitel 53, Vers 7 sagt hier Jesaja nämlich exakt das voraus, was hier geschieht. Nur dass Jesaja 700 vor Christus gelebt hat. 700 Jahre vorher. Aber er sagt das voraus. Jesaja 53, Vers 7. Er wurde misshandelt, aber er duldete es ohne ein Wort. Er war stumm wie ein Lamm, das man zur Schlachtung führt. Und wie ein Schaf, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird, hat er alles widerspruchslos ertragen. Man hörte von ihm keine Klage. Also ich finde das beeindruckend. Jesus sagt nichts. Er weiß, was kommen wird. Er weiß, dass das überhaupt kein faires Gerichtsverfahren ist. Wozu soll er da noch was sagen? Außerdem erfüllt er gerade den Willen seines Vaters. Jesus wusste, dass er sterben musste. Und es ging nicht anders. Und das war sein Auftrag, aber dazu gleich später. Der Prozess geht also vor dem Hohen Rat weiter. Und ich lese wieder aus Matthäus 26, diesmal ab Vers 53. 26 ab Vers 53. Und der hohe Priester sagte zu ihm, ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott, dass du uns sagst, ob du der Christus bist, der Sohn Gottes. Jesus spricht zu ihm, du hast es gesagt. Doch ich sage euch, von nun an werdet ihr den Sohn des Menschen sitzen sehen zur Rechten der Macht und kommen auf den Wolken des Himmels. Da zerriss der hohe Priester seine Kleider und sprach, er hat gelästert. Was brauchen wir noch Zeugen? Siehe, jetzt habt ihr die Lästerung gehört. Was meint ihr? Sie aber antworteten und sprachen, er ist des Todes schuldig. Dann spielen sie ihm ins Angesicht und schlugen ihn mit Fäusten. Einige aber schlugen ihn ins Gesicht und sprachen, weissage uns Christus, wer ist es, der dich schlug? Jesus sagt nichts. Da beschwört ihn der hohe Priester Kaiphas, endlich zu verraten, ob er Gottes Sohn ist. Und das kann ich mir vorstellen, dass Kaiphas endlich eine Aussage von Jesus haben wollte, denn ohne eine Aussage konnte er ihn nämlich nicht verurteilen. Und das wäre eine ganz große Blamage für ihn gewesen. Erst lässt er Jesus bei Nacht und Nebel verhaften mit einer großen Schar von Tempelsoldaten und dann kein Urteil. Das kann Kaiphas nicht akzeptieren. Und Jesus sagt schließlich, wer er ist. Der Messias, Gottes Sohn. Darauf zerreißt der Priester seine Kleider als höchstes Zeichen des Entsetzens. Das war damals in Judäa so. Er stand natürlich anschließend nicht nackt da, denn er hat nur sein Obergewand eingerissen, und zwar hier oben an der Brust. Das hat er aufgerissen, aber ansonsten war er noch voll bekleidet. So, Jesus wird jetzt nicht nur zum Tod verurteilt, sondern er wird auch noch von seinen Richtern geschlagen und angespuckt, von seinen Richtern. Und das ist die höchste Demütigung für einen Juden damals. Angespuckt werden, ins Gesicht geschlagen werden. Damit verstoßen aber die gelehrten Theologen vom Hohen Rat gegen ihre eigenen Gesetze. Denn ein Angeklagter durfte eben nicht geschlagen und gedemütigt werden. Aber das ist ihnen egal. Ihre Gesetze kümmern sie nicht. Sie hätten auch vor Jesus niederfallen können und sagen können, du bist es, du bist Gottes Sohn. Sie hätten das eigentlich tun müssen, denn Jesus hatte schon mehrfach bewiesen, dass er der Messias, der Sohn Gottes ist. Zum Beispiel durch die Auferweckung des Lazarus. Der war schon 4 Tage tot und dann erweckt Jesus ihn wieder zum Leben. Nach jüdischer Vorstellung, und das wussten die Theologen ganz genau, konnte das nur der Messias tun, jemanden nach 4 Tagen auferwecken, das war ein messianisches Wunder. Das konnte nur der Sohn Gottes. Und Jesus hat es getan. Nachdem Lazarus wieder lebte, liefen einige Leute zu den Pharisäern und erzählten ihnen, was passiert war. Im Johannesevangelium Kapitel 11 steht, was dann geschah, ab Vers 45, nach der Auferweckung des Lazarus. Viele von den Juden, die bei Maria gewesen waren, glaubten an Jesus, nachdem sie das Wunder an Lazarus gesehen hatten. Kleine Anmerkung, kein Wunder, dass sie es glaubten, es war ein messianisches Wunder. Aber einige liefen direkt zu den Pharisäern und berichteten ihnen alles. Darauf beriefen die obersten Priester und die Pharisäer eine Sitzung des Hohen Rats ein. Sie fragten sich, was sollen wir bloß tun? Dieser Jesus vollbringt viele Wunder. Und wenn wir nichts gegen ihn unternehmen, wird bald das ganze Volk an ihn glauben. Dann werden die Römer eingreifen, den Tempel zerstören und das ganze Volk vernichten. Statt an Jesus zu glauben, will der Hohe Rat Jesus töten. Den Messias, der eben gerade seinen Personalausweis abgegeben hat. Die Auferweckung des Lazarus war Jesu Personalausweis. Sie haben das nicht akzeptieren wollen, obwohl sie es hätten tun müssen. Das Urteil stand also von vornherein fest. Ein Justizmord, würden wir heute sagen. Und ich denke, die Pharisäer hätten Jesus anerkennen müssen nach diesem Wunder. Aber sie haben ein Brett vorm Kopf, offenbar. Sie wollen es nicht sehen, dass Jesus wirklich Gottes Sohn ist, der Retter der Welt. Im Gegenteil, sie wollen ihn unbedingt loswerden, ihn umbringen. Er ist ihnen unbequem, warum auch immer, greift ihre Stellung an, was auch immer sie bewegt. Sie wollen ihn umbringen, sie wollen ihn loswerden. Aber es gibt ein Problem. Die Juden dürfen nämlich niemanden hinrichten. Das kann nur der römische Prokurator anordnen, der Vertreter des Kaisers. Also bringen die Leute vom Hohen Rat Jesus zum Prokurator Pontius Pilatus, damit der ihn dann zum Tod verurteilt und hinrichtet, ihnen also die Arbeit abnimmt. Das wünschen sie sich. Und wieder sagt Jesus gar nichts, als Pontius Pilatus ihn fragt. Ich lese aus Matthäus 27 ab Vers 12. Matthäus 27, ab Vers 12. Und als er von den hohen Priestern und den Ältesten angeklagt wurde, antwortete er nichts. Da spricht Pilatus zu ihm, hörst du nicht, wie viele sie gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm auch nicht auf ein einziges Wort, sodass der Statthalter sich sehr verwunderte. Also ich hätte mich auch sehr gewundert, wenn der Angeklagte, der vor mir steht, nichts sagt. Ich arbeite ja auch als Gerichtsreporter fürs Radio und es kommt dann schon mal vor bei einem Prozess, dass ein Angeklagter nichts vor Gericht sagt. Das erlebe ich immer wieder, aber dafür sagt sein Anwalt umso mehr. Und ich habe noch nie erlebt, dass ein Anwalt schweigt. Und damals vor 2000 Jahren gab es eben noch keine Anwälte, da musste der Angeklagte quasi sein eigener Anwalt sein. Aber hier, Jesus schweigt. Also das habe ich, wie gesagt, noch nie erlebt. Wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und Pilatus würde Jesus am liebsten freisprechen. Jetzt zum Passafest ist es nämlich üblich, dass er einen Gefangenen freilässt. Und das Volk darf zwischen dem Mörder Barabbas und Jesus wählen. Und Pilatus hofft, dass sie sich Jesus aussuchen, weil Pilatus Jesus für unschuldig hält. Aber die Volksmenge kreischt: Kreuzige Jesus! Darauf wäscht der Prokurator seine Hände in Unschuld, und zwar wörtlich. Er sagt: Ich bin nicht schuld, dass er sterben muss. Ihr, das Volk, seid schuld. Und Pilatus spricht das Todesurteil. Jesus wird ausgepeitscht. Die Soldaten verspotten ihn, setzen ihm eine Dornenkrone auf. Da oben ist so eine. Und ich weiß nicht, ob ihr das erkennen könnt, was das für spitze, lange Dornen sind. So war das damals auch. So eine setzten die Soldaten ihm Jesus auf. Und er lässt das mit sich machen, ohne sich zu wehren. Er ist der Sohn Gottes, der alles kann, aber er tut nichts. Geht seinen Leidensweg. Im Lateinischen heißt dieser Leidensweg Via Dolorosa. Und dieser Leidensweg führt ihn jetzt nach Golgatha. Jesus muss den Querbalken von seinem eigenen Kreuz selber tragen. Und da oben sehen wir so einen Querbalken, der sieht ziemlich massiv aus. Und das war er auch. Und so einen musste also Jesus in seinem Nacken mit sich rumschleppen. Ich habe jetzt in einem Buch gelesen, der habe einen halben Zentner gewogen. Mag sein. Also Jesus muss das schwer schleppen und er wehrt sich nicht. Er ist eben wie das Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und das erinnert wieder an eine Stelle im Alten Testament, dass er diesen hölzernen Querbalken trägt. Er trägt Holz auf dem Rücken. Und das erinnert an diese Stelle im ersten Buch Mose, Kapitel 22. Isaak, der Sohn Abrahams, trägt das Holz für seine eigene Opferung auf einen Berg. Gott hatte ja Abraham aufgefordert, seinen einzigen Sohn zu opfern. Und Abraham gehorcht. Hinterher stellt sich heraus, dass Gott nur Abrahams Glauben getestet hat. Isaak wird nämlich nicht geopfert. Gott verhindert das im letzten Moment. Aber das ist nicht nur ein Glaubenstest, sondern das ist auch eine Prophezeiung. Isaak, der einzige Sohn, steht für Jesus, den einzigen Sohn Gottes. Isaak muss das Holz für seine Opferung selber auf dem Rücken tragen. Jesus auch, den Holzbalken. Und für beide geht es hoch auf einen Berg. In der Bibel steht, dass Isaaks Opferung auf einem Berg im Lande Moria stattfinden sollte. In der jüdischen Tradition ist das der Tempelberg in Jerusalem. Und ganz in der Nähe, fast unmittelbarer Nähe, trägt Jesus sein Kreuz auf den Hügel Golgatha. Über Gott gibt es keine Zufälle. Beide Ereignisse hängen zusammen. Obwohl da wahrscheinlich 1500 Jahre zwischen liegen. Isaak überlebt, Jesus nicht. Er opfert sich selbst, ohne sich zu wehren. Also wieder auf die Via Dolorosa, den Leidensweg. Dort kann Jesus bald nicht mehr. Er war ja auch schlimm ausgepeitscht worden und er war geschwächt, wahrscheinlich durch den Blutverlust. Er hat geschwitzt wie verrückt in der Hitze. Jetzt wird ihm das Kreuz zu schwer. Und Simon von Kyrene, ein Mann aus der Volksmenge, wird von den Soldaten gezwungen, für ihn den Balken weiterzutragen bis zum Hügel Golgatha. Und dort oben wird dann Jesus ans Kreuz genagelt wie ein Schwerverbrecher. Die schlimmste Strafe, die es im Römischen Reich gab, nur für Mörder und Verräter reserviert. Jesus ist Opfer eines Justizmords. Er ist unschuldig, hängt aber trotzdem am Kreuz. So wie eben in der Kindergeschichte. Der Sebastian war unschuldig, hat sich aber töten lassen und das macht Jesus auch. Er hängt am Kreuz und das war unendlich grausam. Und ich mag mir das nicht vorstellen, wie das gewesen ist. Was jetzt am Kreuz passiert, ist 1000 Jahre vorher schon vorausgesagt worden. Wieder eine Prophezeiung, ewig weit zurück. Und zwar bis ins Detail ist sie 1000 Jahre früher vorausgesagt worden. Und das ist ein Wunder. Das kann man nicht erklären. Ja, Gott ist alles möglich. Ich lese Psalm 22. Ein Psalm Davids, eines Vorfahren von Jesus, eines Königs der Juden. Und David klagt mit prophetischen Worten. Ab Vers 2. Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Ich schreie, aber meine Hilfe ist ferne. Mein Gott, des Tages rufe ich, doch antwortest du nicht. Und des Nachts, doch ich finde keine Ruhe. Aber du bist heilig, der du thronst über den Lobgesängen Israels. Unsere Väter hofften auf dich, und da sie hofften, halfst du ihnen heraus. Zu dir schrien sie und wurden errettet. Sie hofften auf dich und wurden nicht zu Schanden. Ich aber bin ein Wurm und kein Mensch, ein Spotter Leute und verachtet vom Volk. Alle, die mich sehen, verspotten mich, sperren das Maul auf und schütteln den Kopf. Erklage es dem Herrn, der helfe ihm heraus und rette ihn, hat er gefallen an ihm. Du hast mich aus meiner Mutter Leibe gezogen, du ließest mich geborgen sein an der Brust meiner Mutter. Auf dich bin ich geworfen, von Mutterleib an. Du bist mein Gott von meiner Mutter Schoß an. Sei nicht ferne von mir, denn Angst ist nah, denn es ist hier kein Helfer. Gewaltige Stiere haben mich umgeben, mächtige Büffel haben mich umringt. Ihren Rachen sperren sie gegen mich auf, wie ein brüllender und reißender Löwe. Ich bin ausgeschüttet wie Wasser, alle meine Gebeine haben sich zertrennt. Mein Herz ist in meinem Leibe wie zerschmolzenes Wachs. Meine Kräfte sind vertrocknet wie eine Scherbe und meine Zunge klebt mir am Gaumen. Und du legst mich in des Todes Staub. Denn Hunde haben mich umgeben und der bösen Rotte hat mich umringt. Sie haben meine Hände und Füße durchgraben. Ich kann alle meine Gebeine zählen, sie aber schauen zu und weiden sich an mir. Sie teilen meine Kleider unter sich und werfen das Los um mein Gewand. Soweit der Psalm Davids, die Prophezeiung. Und so ist sie 1000 Jahre später wahr geworden. Matthäus 27, ab Vers 33. Und als sie an einen Ort gekommen waren, genannt Golgatha, das heißt Schädelstätte, gaben sie ihm mit Galle vermischten Wein zu trinken. Und als er ihn geschmeckt hatte, wollte er nicht trinken. Als sie ihn aber gekreuzigt hatten, verteilten sie seine Kleider, indem sie das Los warfen. Und sie saßen und bewachten ihn dort. Und sie brachten oben über seinem Haupt seine Beschuldigungsschrift an. Dies ist Jesus, der König der Juden. Dann werden zwei Räuber mit ihm gekreuzigt, einer zur Rechten und einer zur Linken. Die Vorübergehenden aber lästerten ihn, schüttelten ihre Köpfe und sagten, der du den Tempel abbrichst und in 3 Tagen aufbaust, rette dich selbst. Wenn du Gottes Sohn bist, so steig herab vom Kreuz. Ebenso aber spotteten auch die hohen Priester mit den Schriftgelehrten und Ältesten und sprachen, andere hat er gerettet. Sich selbst kann er nicht retten. Er ist Israels König, so steige er jetzt vom Kreuz herab und wir werden an ihn glauben. Er vertraute auf Gott, der rette ihn jetzt, wenn er ihn liebt, denn er sagte, ich bin Gottes Sohn. Auf dieselbe Weise schmähten ihn auch die Räuber, die mit ihm gekreuzigt waren. Aber von der 6. Stunde an kam eine Finsternis über das ganze Land bis zur 9. Stunde. Um die 9. Stunde aber schrie Jesus mit lauter Stimme auf und sagte, Eli, Eli, lema sabachthani. Das heißt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Als aber einige von den Umstehenden es hörten, sagten sie, der ruft den Elia. Und sogleich lief einer von ihnen und nahm einen Schwamm, füllte ihn mit Essig und steckte ihn auf ein Rohr und gab ihm zu trinken. Die übrigen aber sagten, halt, lasst uns sehen, ob Elia kommt, ihn zu retten. Jesus aber schrie wieder mit lauter Stimme und gab den Geist auf. Soweit. Alles erfüllt sich, bis ins Kleinste. Jesus hat schrecklichen Durst. Der Blutverlust ist hoch, er schwitzt furchtbar. Seine Zunge klebt ihm am Gaumen. In einem anderen Evangelium steht, dass Jesus sagt, ich habe Durst. Das hat er am Kreuz gesagt. Die Soldaten geben ihm deshalb zu trinken. Außerdem werden ihm Hände und Füße durchbohrt. Ein anderes Wort dafür ist durchgraben, wie es David gesagt hat. Über Jesus steht die Inschrift König der Juden. David war ein König der Juden. Und die Soldaten werfen das los. Wer gewinnt, bekommt Jesu Kleider. Das war damals üblich, denn ein Gekreuzigter hängt ja nackt am Kreuz, nur mit einem Lendenschutz noch bekleidet. Die Kleider bekamen die Soldaten, die ihn hingerichtet hatten, als Lohn. Und deswegen ist das völlig glaubhaft, dass sie da würfeln, wie David es vorausgesagt hat. Aber der eindrucksvollste Satz für mich in Davids Psalm steht gleich am Anfang. Eben, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Das sagt Jesus in seiner Muttersprache Aramäisch. Eli, Eli, lema sabachthani. Einerseits zitiert Jesus direkt den Psalm 22, aber in diesem Moment wird klar, warum er all das auf sich genommen hat und warum für ihn dieses von Gott verlassen sein am schlimmsten ist. Jesus ist Gottes Sohn. Er ist mit seinem Vater in allem verbunden gewesen. Er hat alles getan, was er wollte. Und nicht nur das, er war Gott in Menschengestalt, ein Teil des dreieinigen Gottes von Vater, Sohn und Heiligen Geist. Aber jetzt am Kreuz ist er nur noch ein Mensch. Und das ist mir erst bei der Vorbereitung zu dieser Predigt aufgefallen. Gott ist nicht mehr in Jesus, er ist nicht mehr da. Das heißt aber auch, dass Jesus keine Kraft mehr hat, Wunder zu tun jetzt hier am Kreuz. Er ist nicht mehr Gott in diesem Moment, er hat ihn nämlich verlassen. Er ist in diesem Moment ist er nur noch ein Mensch. Ein Mensch, der schrecklich leidet und stirbt. Gott kann nicht sterben. Denn er ist unsterblich, aber Jesus stirbt. Er stirbt wirklich, weil er hier ein Mensch ist. Die Göttlichkeit ist weg. Gott hat ihn verlassen. Und was das für Jesus bedeutet, kann ich nur ahnen. Er ist einsam und verlassen. Das, was ihn ausgemacht hat, das ist weg. Es ist vorbei. Er hat keine Beziehung mehr zu seinem Vater. Und ich glaube, dass es diese Einsamkeit war, vor der Jesus sich am meisten auch im Garten Gethsemane gefürchtet hat. Er hat dort Blut geschwitzt, so wird es geschildert. Er hat Blut geschwitzt im Garten Gethsemane. Und in Matthäus 26 ab Vers 38 sagt Jesus zu seinen Jüngern, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach, mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Das hat er im Garten Gethsemane gebetet. Aber der Kelch konnte nicht vorübergehen. Und Jesus gehorcht. Er ist von Gott verlassen und diese Verlassenheit bringt ihm den Tod. Denn Gott ist das Leben. Wer ohne Gott, also ohne das Leben ist, muss sterben. Das ist die logische Folge. Wenn das Leben weg ist, ist der Tod da. Judas Ischariot muss das gefühlt haben. Er hat Jesus verraten und er war wirklich von Gott verlassen. Allein mit seiner Schuld. Ohne Ausweg. Judas hatte keinen Ausweg. Und er hat das nicht ausgehalten und hat sich aufgehängt. Von Gott verlassen zu sein, ist das Schlimmste, was man sich vorstellen kann. Die Hölle auf Erden. Aber warum hat Gott seinen einzigen Sohn verlassen und auf so grausame Art sterben lassen? Die Antwort hat wieder Jesaja geschrieben, 700 Jahre vor Jesu Tod. Und wieder diese Prophezeiung, wieder eine Prophezeiung. Ich lese aus Jesaja 53 ab Vers 4. In Wahrheit aber hat er die Krankheiten auf sich genommen, die für uns bestimmt waren, und die Schmerzen erlitten, die wir verdient hatten. Wir meinten, Gott habe ihn gestraft und geschlagen, doch wegen unserer Schuld wurde er gequält und wegen unseres Ungehorsams geschlagen. Die Strafe für unsere Schuld traf ihn und wir sind gerettet. Er wurde verwundet und wir sind heil geworden. Soweit Jesaja. Unsere Schuld lag auf Jesus. Und das heißt, die ganze Schuld der Menschheit, alle Bosheit, die jemals begangen wurde, jeder Mord, Jede Lüge, jede gehässige Schadenfreude, jede Geldgier, jeder Neid, jeder Ehebruch, jeder falsche sexuelle Gedanke, jede Beleidigung, jeder Völkermord, der Holocaust an den Juden in der Nazizeit, der Zweite Weltkrieg mit Millionen Toten, die Hungersnot, die Josef Stalin über Russland in den 20er und 30er Jahren gebracht hat, jeder Götzendienst, jede falsche Religion, alles, was ich jemals an Sünden getan habe oder ihr, die ihr hier sitzt oder zuhört, per Livestream oder am Telefon. Er ist für alle das, für alle diese Sünden gestorben. Und diese ganzen Sünden liegen jetzt auf ihm am Kreuz. Eine richtig unvorstellbar große Last. Viel schwerer als der Holzbalken. Er ist für uns zur Sünde geworden, heißt es in der Bibel. Sünde heißt von Gott getrennt sein, von Gott verlassen sein. Jesus ist für uns von Gott verlassen. Er leidet für uns die Strafe für unsere Schuld. Und für alle Schuld der Menschheit aus Tausenden, Abertausenden von Jahren. Eigentlich sollte jeder einzelne Mensch am Kreuz hängen. Jeder. Denn wir alle haben gesündigt. Und alle, die jeweils waren und alle, die jemals kommen werden. Wir sind alle im selben Boot. Und vielleicht gefällt uns das nicht. Wir wollen wahrscheinlich besser sein. Warum muss für mich jemand am Kreuz hängen? Das will ich nicht. Und ich glaube, das gefällt uns allen nicht. Aber ob wir das wollen oder nicht, die Welt ist, wie sie ist. Getrennt von Gott. Getrennt von Gott. Und das merken wir in dieser Zeit ganz besonders heftig. Jeden Tag könnte ich also wirklich drüber verzweifeln. Und das raubt mir unglaublich viel Kraft. Die Welt kann nicht überleben. Das merke ich jetzt in dieser Zeit ganz besonders. Wir können nicht überleben. Ohne Gott geht das nicht. Und Jesus opfert sich für uns, damit wir leben können. Weil er Gott seinem Vater gehorcht und weil er uns liebt. Und das ist der Schlüssel zu allem. Weil er uns liebt. Denn Gott kann es nicht ertragen, dass wir von ihm getrennt sind. Er will uns bei sich haben. Er will Gemeinschaft mit uns haben. Er ist der allmächtige Gott. Er muss das nicht. Er ist nicht auf uns angewiesen. Aber trotzdem, er will uns bei sich haben. Und das ist ihm so wichtig, dass er dafür seinen einzigen Sohn stellvertretend für uns sterben lässt. Und das ist der Sinn von Karfreitag. Gottes Liebesopfer. Denn Gottes Liebe, die ist unendlich. Und er lässt seinen Sohn auch nicht im Grab, sondern er weckt ihn nach 3 Tagen wieder auf. Aber dazu mehr am Ostersonntag. Und dieses Kreuz, so grausam das mal war, das ist jetzt ein Zeichen der Liebe geworden. Das Zeichen, dass Gott uns bei sich haben will. Und er hat alles und das Äußerste dafür getan. Das Opfer ist geschehen. Und jetzt wartet das Leben selber auf uns. Er lädt uns alle ganz persönlich ein. Er ist das Licht selbst. Gott ist die Liebe. Er ist das Leben. Er ist das Licht. Und er kann es nicht ertragen, dass wir in der Dunkelheit leben, teilweise leben wollen. Das kann er nicht ertragen. Und darum das Kreuz, darum Karfreitag. Er kann es nicht ertragen. Und er opfert sich selbst, damit für mich, und das kann ich überhaupt nicht, das kann ich auch nicht ertragen. Es ist ein ganz komisches Gefühl, aber es ist wahr und es ist die frohe Botschaft. Lacht und freut euch, sagt Gott. Denn es ist vollbracht, das hat Jesus in einem anderen Evangelium, steht das geschrieben, hat er auch gesagt am Kreuz. Es ist vollbracht, wir sind nicht mehr getrennt, wenn wir zu Jesus kommen. Wir brauchen nur zu ihm zu kommen. Dann sind wir nie wieder getrennt von Gott. Und dann brauchen wir auch nie wieder zu sagen, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Dann können wir immer nur sagen, Gott, danke, ich bin bei dir. Ich wohne in dir. Und diese persönliche Einladung gilt jetzt und hier für jeden, der zuhört, und für mich und für uns alle. Amen.